This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 19. April um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, deren Vertrag jetzt bereits für die nächste Saison verlängert wurde. Doppelpass on Air hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich, es gab nämlich eine kleine Änderung. Patrick Klöckner kommt ein bisschen später. Deswegen haben wir bisher Timo Königsmann bei uns und der ist die erste halbe Stunde und danach kommt Patrick dann dazu.
Okay, du hast ja gerade gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Gestern hat es nicht geklappt. Was ist deine Einschätzung oder was sind die Gründe dafür, dass es gestern nicht geklappt? Vom Gefühl her, ja, hat man wieder die besseren Torchancen, aber der Gegner macht das Tor. Das zieht sich so unter Gefühl zumindest ein bisschen durch die Saison. Wie siehst du das?
Ja, im Prinzip habt ihr es schon gut auf den Punkt gebracht. Wir machen die Tore vorne einfach nicht. Ich glaube, das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch die Saison. Kriegen dann aber auch immer Tore, die man ja eigentlich ja, wo das, glaube ich, nicht mal Torchancen sind vom Gegner. Also wenn man auch Zwickau guckt oder ja, bei vielen anderen Spielen, das sind Tore, die jetzt nicht mal irgendwie aus super Torchancen oder vom Gegner herausgespielte Tore waren, sondern oft einfach unglückliche Tore. Und das ist, glaube ich, so ja mit das größte Manko, dass wir einfach vorne die Buden nicht machen und hinten einfach, ja, zu viel ist ja auch nicht mal richtig. Ich meine, grundsätzlich, ich glaube, von den Statistiken her sind wir, was gegnerische Torchancen angeht und auch Gegentore jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Aber ja, die Bälle fallen einfach bei uns ins Tor und wir können 3-4 Tore pro Spiel gefühlt machen und machen sie halt nicht. Ich glaube, das ist das ja größte Problem die Saison über, die Chancenverwertung dann irgendwo.
Okay, wie sehr ärgert dich das? Du bekommst wenig Bälle aufs Tor und die wenigen, die kommen, zappeln dann, also ohne dein Verschulden, aber da wird man da als Torhüter nicht verrückt und denkt sich, das kann doch nicht wieder sein, das kann doch nicht wieder sein.
Ja, absolut. Also ich meine, ja, klar, es ist frustrierend, auch für die Leute vor mir. Wenn ich jetzt an Cello und den Jesse denke, es ist wirklich oft so, dass wir uns angucken oder drüber reden und uns eigentlich fragen, wie das möglich ist. Also wenn man jetzt an so ein Spiel wie in Zwickau denkt, wo der Ball an 3 verschiedene Oberschenkel abprallt und dann am Ende von Verlat ans Lattendreieck und ins Tor, das sind so Tore, die fallen eigentlich gar nicht im Fußball und bei uns fallen die. Und das ist sehr frustrierend, weil wir, wie gesagt, eigentlich immer alles vorneweg verteidigen, wirklich ordentlich stehen, wenig zulassen. Das sind ja viele, viele Dinge, die eigentlich sehr positiv sind. Ja. Und dann ist es natürlich umso frustrierender, dass man ja dann manchmal sowas hinnehmen muss. Das stimmt. Und natürlich auch, wenn man irgendwo ein Stück weit hilflos ist, was vorne geschieht. Das kommt natürlich dann dazu, dass wenn du sagst, okay, pass auf, wir fangen uns vielleicht 1 pro Spiel, schießen wir halt 2 oder 3, dann wäre es ja noch okay, aber ja, es ist tatsächlich, es ist
schwer zu erklären, ja.
Ja, hatte ich so auch noch nicht, muss ich sagen, aber okay. Man ist tatsächlich hinten und vorne ein bisschen machtlos.
Okay, die mal auch einen Punkt, der in dieser Saison deutlich hervorgekommen ist. Wie du, glaube ich, auch schon gesagt hast, die Hinrunde war wirklich top. Dann kam die Winterpause und im Vergleich zur Hinrunde, glaube ich, kann man schon von einem Leistungsabfall sprechen. Also zumindest was die Ergebnisse auch betrifft, auf jeden Fall. Ich glaube, Rückrundentabelle sind wir nicht ganz in der Abstiegszone, aber unteres Drittel, Hinrunde war mal Zweiter. Wie erklärst du dir das? Also haben wir in der Hinrunde überperformt, da hat jeder über sein Maximum gespielt, oder sind wir in der Rückrunde einfach deutlich schlechter, und falls ja, was sind denn die Gründe? Also, oder ist es zu einfach zu sagen, wir machen einfach die Tore nicht mehr? Ich glaube oder vermute mal, da ist ein bisschen mehr dahinter. Wie siehst du das oder wie schätzt du das ein?
Es ist natürlich schwer, eine Erklärung zu finden, gerade als Einzelner. Weil dann könnte man es leicht abstellen oder zumindest versuchen, es abzustellen. Das ist natürlich dann immer schwierig. Man muss natürlich auch sagen, dass uns vor der Saison natürlich nicht so viel auf dem Schirm hatten. Das muss man wahrscheinlich auch klar so sagen.
Aber Timo, findest du, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal guckt, so was wir jetzt eingekauft haben mit Schnatterer, mit Höger und so weiter, Le Beau, also wir haben ja Spieler, die in der Bundesliga und zweiten Liga gespielt haben. Also findest du, dass wir da sozusagen ein Underdog waren? Also
Nein, jetzt nicht ein Underdog vielleicht, aber ich glaube, dass wir nicht, bei vielen nicht als Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurden. Und ich glaube, dass wir die Liga dann wirklich in der Hinrunde einfach überrannt haben, kann man fast schon sagen. Also wenn ich dann an das Pokalspiel denke gegen Frankfurt und dann auch die nächsten Ligaspiele, Ich glaube, dass wir wirklich die Liga irgendwo ein Stück weit positiv jetzt gesagt überrascht haben und überrannt haben. Also also ich glaube, selbst Spiele, wo es dann mal nicht so lief, waren wir einfach die klar bessere Mannschaft und mit einer Art auch, die einfach geil war, wenn man das so sagen darf. Ja. Und ich glaube, dann in der Rückrunde war es einfach so, dass viele Vereine auch wussten, okay, das Umschaltspiel, Tempo-Fußball und so, das haben natürlich dann auch viele gesehen, was uns natürlich dann nicht so gut in die Karten gespielt hat, wenn sich dann die Gegner hinten reinstellen und mauern und bunkern. Und ich glaube, das ist ein Faktor.
Aber Timo, wäre dann nicht zum Beispiel jetzt das an Trainer gewesen, dann sozusagen auf diese Umstellung zu reagieren und uns vielleicht auch in gewisser Weise taktisch neu aufzurichten?
Ja, haben wir dann irgendwo ein Stück weit auch gemacht. Also wir haben dann in der Winterpause ja den Pascal Sohm noch verpflichtet, um ja so ein Stück weit auch das mittellange Bälle vielleicht, was ja eigentlich gar nicht so unser Ding war in der Hinrunde, mit reinzubekommen, dass man im Vergleich jetzt zum Bojamba oder Martinovic eher einen größeren, wuchtigeren Spieler vorne drin hat, der vielleicht auch mal ja für Kopfbälle da ist oder einen Ball festmachen kann. Ich glaube, da haben wir dann ja versucht nachzulegen, dass man da variabler wird. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch klar, dass da kann man noch so gut eingestellt werden vom Trainer oder die Taktiken oder Spieler holen. Am Ende ist es einfach, ja, sind die Basics, worauf es ankommt, wie man dann an so ein Spiel rangeht. Jetzt mal als Beispiel gestern genommen, zu Hause vor eigener Kulisse 9000 Leute an einem Montagabendspiel, das ist auch nicht selbstverständlich, und dann war das einfach schlichtweg zu wenig, einfach von der Bereitschaft, von allem eigentlich, die Körpersprache ist überhaupt nicht disrespektlich gemeint oder abwertend Freiburg gegenüber, aber wenn dann halt eine U23-Mannschaft kommt, dann, und du hast ein Heimspiel, wie gesagt, vor einer Kulisse, die sich sehen lassen kann, dann müssten das die Spieler von Freiburg eventuell auch mal zu spüren bekommen eigentlich denken, oh scheiße, nach Mannheim wollen wir nicht nochmal so schnell fahren.
Also siehst du schon auch so, weil das war auch so ein bisschen unser Eindruck irgendwie, dass so ein bisschen, ja, oh, viele Fehlpässe, nicht so wirklich in die Zweikämpfe gegangen, also ein bisschen Larifari, sag ich mal.
Na klar, das wissen wir alle, das macht ja auch keiner extra, muss man ja auch immer hervorheben, dass man am Ende präsentiert sich jeder Spieler auch irgendwo einzeln, also da macht jetzt keiner mit Absicht Fehler, aber es ist uns natürlich auch klar, dass wir aktuell oder auch die letzten Wochen ja nicht so ja das zeigen, was wir eigentlich zeigen könnten, das ist klar. Es wäre immer schade, wenn es, wie gesagt, um die Basics geht, weil als Torwart sagt, es ist vielleicht so ein bisschen leichter wie als Feldspieler, aber eigentlich laufen und kämpfen kannst du immer, egal mit welchen Qualitäten oder Bedingungen, die man hat. Das ist dann das, was worauf es ankommt. Und um auf das Thema davor vielleicht nochmal einzugehen, da kann man noch den besten Plan haben oder die beste Taktik, wenn dann gewisse Mannschaftsteile dann irgendwie nicht mitmachen oder es einfach nicht funktioniert, dann bringt das alles nichts. Und ich glaube, das ist so vielleicht das Problem, dass uns da so ein bisschen das letzte Stückchen so ein Stück weit fehlt aktuell.
Okay, dann würde mich mal interessieren, wie ist denn eigentlich euer Verhältnis jetzt zu Patrick Klöckner? Zwischen also euch, also der Mannschaft und dem Trainer?
Eigentlich nach wie vor dasselbe wie auch letzte Saison. Also jetzt für mich, ich kenne ihn ja schon von der letzten Saison, oder wie in der Hinrunde. Also es ist es wird genauso gearbeitet, wir machen nichts anderes, also ist ja gerade von außen so ein Stück weit, was da zur Debatte steht, kann ich jetzt tatsächlich so überhaupt nicht bestätigen. Also ist natürlich auch ein Stück weit logisch, dass wenn es sehr gut läuft, eine gewisse Zeit lang oder dann wie mit der Winterpause so ein Cut kommt und ja, du oben dran bist und alle so ein Stück weit in Euphorie dann geraten, dass dann natürlich auch, wenn es dann wieder eine Phase gibt, wo es scheiße läuft, wie es gerade aktuell ist, dass dann viel Kritik kommt, viel drauf oder drauf gerudert wird, und das ist der Fußball, das gehört dazu, aber kann ich jetzt so tatsächlich überhaupt nicht bestätigen. Also das ist derselbe Umgang wie in der Hinrunde, das ist derselbe Umgang wie letzte Saison, also
Okay, gut. Wie zufrieden, also bist du persönlich mit der Saison? Also war das jetzt für dich eine erfolgreiche Saison, eine gute Saison oder aufgrund der Hinrunde dann im Endeffekt vielleicht doch enttäuschend, die Endplatzierung? Also wie ordnest du die Saison selber ein?
Es ist schwierig, wenn man das große Ganze sieht, dann ist es, glaube ich, wirklich eine ordentliche Saison von uns eigentlich, bis gut. Das ist einfach so, wenn man sich die Ziele anguckt, die man vor der Saison hatte, dann ist man da auf jeden Fall ja total im Plan. Aber der Fußball ist natürlich, ja, so ein Jahr ist lang und der Fußball ist schnelllebig und dann muss man natürlich sehen, dass das einfach mehr drin gewesen wäre. Das ist auch so, das wissen wir auch, das ist Fakt. Ich glaube, es ja wäre wirklich mehr drin gewesen und dann ist es natürlich unterm Strich und, ärgerlich. Ja.
Und das für dich, auch klar. Ja, ja. Und für dich persönlich, wie würdest du so dein Jahr beschreiben?
Auch gut. Also ich glaube, ich bin jetzt das dritte Jahr dabei und hatte dann in der ersten Saison das Glück, was Scholle sein Pech war, sage ich mal, dass er sich verletzt hat. Das war dann mein Glück. Das ja, wie es im Fußball dann oft ist, wo ich ja dann irgendwo so ein Stück weit erstmal Fuß gefasst habe. Wir waren Aufsteiger, da war auch vielleicht die Erwartungshaltung noch nicht so hoch. Habe mich dann letzte Saison ja wieder zurückgekämpft, dann wo ich in der Hinrunde nicht gespielt habe, habe dann die Rückrunde spielen dürfen wieder, was dann auch nochmal so ein Stück weit eine persönliche Erfahrung war, sag ich mal, oder so ein Schritt, den man dann gegangen ist. Und ich spiele jetzt die Saison, ja, die erste Saison komplett durch. Und ich glaube, die Saison zeigt so ein Stück weit, klar, auch wenn es jetzt nicht so ist, aber grundsätzlich haben wir ja wirklich eine solide Saison gespielt und ich glaube auch, ja, für meinen Teil. Und dementsprechend, ja, bin ich da wirklich komplett positiv gestimmt. Also wir hatten richtig schöne Momente dabei, wie das Pokalspiel zum Beispiel gegen Frankfurt. Die Hinrunde, klar, jetzt ist es auch mal eine Zeit, wo es, oder eine Phase, wo es nicht so gut läuft, wo man sich vielleicht auch als Fußballer oder als gerade als Torwart, wir hatten es vorhin schon mal, dann stehst du manchmal hinten drin und bist tatsächlich dann auch ein Stück weit machtlos. Ich glaube, ich habe mir jetzt diese Saison die Bälle nicht selber ins Tor geschlagen. Also es ist leider oft wirklich eine Prise Pech dabei. Dann ist es natürlich ein Stück weit frustrierend, aber alles in allem, ja, wie die Saison bisher lief, ist es für mich persönlich jetzt, bin ich da eigentlich zufrieden.
Okay, du warst ja vor 3 Jahren, da warst du ja neu verpflichtet, warst ja bei uns im Studium, im Dennis. Und ja, genau so wie es raushört, bist du insgesamt so zufrieden, also auch mit deiner persönlichen Entwicklung in den letzten 3 Jahren. Wie sehen deine kurzfristigen Ziele für die nächsten, ja, 1, 2, 3 Jahre oder für die nächsten 3 Jahre aus? Also kannst du dir vorstellen, okay, weiter dritte Liga zu spielen oder ist da der Anspruch da, also ich würde schon gerne ein bisschen höher spielen. Wie ist da die aktuelle Lage bei dir?
Ja klar, also das kann man ganz klar so sagen, den Anspruch an sich selbst oder die Ziele, die hat man einfach, dass man in der Karriere so ja, die Karriereleiter, sage ich mal, so hoch wie es geht, aufsteigen möchte. Was dann natürlich zwangsläufig im Fußball irgendwo an Ligen auch gemessen wird. Ich glaube, das geht jedem Spieler so. Da muss man kein Geheimnis draus machen. Ja, dementsprechend ist es auch so bei mir. Also das ist logisch. Ich glaube, wir haben diese Saison wirklich ja einen großen Schritt Richtung zweite Liga gemacht oder konnten dann mal so ein bisschen jetzt drauf lunsen. Dementsprechend ist das natürlich ein Thema, zweite Liga. Ich ja bin auch überzeugt davon, dass man das erreichen kann, auch hier beim Waldhof. Und ich glaube, dass das einfach ja sowohl ein persönliches als auch ein Ziel jetzt mit der Truppe ist, dass man sagt, okay, wir sind nicht mehr der Aufsteiger aus der Regionalliga. Man darf jetzt auch von mehr träumen. Ich meine, also ich habe auch schon in Vereinen gespielt, da waren die Rahmenbedingungen schlechtere oder ja die Möglichkeiten, was Stadion, Fans, Stadt, alles, also das große Ganze angeht, ja, nicht so groß waren einfach und dementsprechend kann man schon sagen, zweite Liga kann dann auf jeden Fall ein Ziel sein.
Aber apropos, also zweite Liga, der Waldhof hat ja Pläne, in die zweite Liga aufzusteigen nächstes Jahr. Mit dir? Also, du hast ja, glaube ich, noch keine Vertragsverlängerung. Wie sieht's denn da aus?
Nein, also es ist natürlich so, dass Gespräche geführt wurden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett mit Fragezeichen dastehe. Aber es war auch ganz klar und auch offen kommuniziert, dass ich erstmal ja der Endspurt der Saison oder ja das Restprogramm, dass das im Vordergrund steht.
Also von wem? War das von dir oder vom Verein?
Beidseitig. Also das ist es geht ja nicht nur mir so. Ich glaube, bei uns laufen ein paar Verträge aus. Und ja, also wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass wir, ich spreche da mal für die anderen mit, weil es eigentlich ein offenes Ding ist. Da wurde jetzt nicht gar nicht mit jemandem gesprochen, sondern es wurde schon klar kommuniziert, dass der Plan ist, einfach alles mal beiseite zu schieben, was Persönlichkeiten angeht, sondern das sportliche Ziel oder ja, die Saison einfach, wenn jetzt auch nicht erfolgreich, was Aufstieg angeht, zu Ende zu bringen. Und sobald man weiß, in welche Richtung es geht, dann wird sich natürlich auch an den Tisch gesetzt. So, und ich denke, dass leider Gottes das jetzt mit dem Freiburg-Spiel dann ja irgendwo ein Stück weit besiegelt ist. Ja. Und jetzt denke ich, ohne dass ich da jetzt irgendwie vorausgreifen möchte, dass jetzt auch bald ja die Neuigkeiten, was jeden einzelnen Spieler angeht, ja auch bald präsentiert werden, dass dann auch Klarheit für alle da ist.
Okay, ja, das wäre wünschenswert. Eine Abschlussfrage, bevor der Paul dann nochmal übernimmt, auch gerne einfach mit Ja oder Nein antworten. Hat dir der Verein einen Vertrag für die neue Saison vorgelegt?
Nein, also das ist, wie gesagt, also wir wussten bis gestern, sage ich mal, noch nicht, wo die Reise hingeht, in welche Liga. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun,
Planungssicherheit,
dass man jetzt schwarz auf weiß, was liegen hat. Das ist, ja, dafür ist einfach noch zu früh, aber das ist auch bei anderen Vereinen so, sage ich mal. Also das, wie gesagt, dass wir wussten das als Spieler, oder es ist jetzt nicht so, dass wir da ja warten müssen zwangsweise.
Ja.
Das war genauso oder ja kommuniziert, das wissen wir. Dementsprechend dann ist das gar kein Thema.
Gedulden wir uns noch, bis die Verlängerung bekannt gegeben wird von dir.
Okay.
Timo. Ja, ich hoffe, nee, ja. Also wie gesagt, es gab Größeres. Also es ist natürlich immer dann schwer, seine Persönlichkeit auch als Spieler, ich meine, das ist nicht einfach, es geht da auch irgendwo um ja Existenz oder klar, gewisse Klarheiten, die man auch als Spieler haben will, aber wenn man eine Chance hat, aufzusteigen oder da oben mitspielt und du gehst dann ins Derby gegen Saarbrücken, du spielst heute, also alle 7 Tage ist ein Spiel, da muss man auch mal gucken, dass man Persönlichkeiten vielleicht hinten dran stellt und ja, sich darauf konzentriert, weil sowas kann natürlich dann auch ganz schnell ein Störfaktor sein. Ja. Und deswegen wurde das klar oder recht früh kommuniziert, dass man das einfach versucht, bis klar ist, wo die Reise hingeht, das hinten anstellt.
Okay. Timo, ich hätte noch eine persönliche Frage, weil ich habe gesehen, du hast mehrere Tattoos. Genau. Da wollte ich mal fragen, haben die irgendeine Bedeutung oder ist das einfach Zierde?
Nee, eigentlich hat jedes eine Bedeutung. Also ich entscheide da nicht nach Schönheit. Ich versuche, dass es gut aussieht, das ist klar. Mhm. Aber eigentlich hat alles eine Bedeutung. Hast du explizit jetzt eins im Kopf? Oder weil es sind schon ein paar, die ich habe.
Erzähl doch mal von einem. Also was da die Bedeutung ist.
Ich habe viel, was auf Familie bezogen ist. Für meine Eltern, für meinen Bruder.
Okay.
Das Datum von meinem allerersten Fußballtraining damals mit 5 Jahren habe ich tätowiert. Also ist von allem etwas.
Wann war
Familie,
das?
Fußball. Das war der 26.05.2002.
Oh, okay. Okay. Und hast du nicht auch ein paar christliche Symbole? Habe ich das irgendwie richtig?
Genau, ja. Dann habe ich noch ein Kreuz auf dem Oberarm mit ein paar Leitsprüchen, die in Italien der Familie dabei.
Okay.
Okay, ist da noch genug Platz für andere Tattoos oder ist das Thema Tattoos abgeschlossen?
Nee, der halbe Arm ist noch verfügbar. Da soll auch noch was kommen, aber wie gesagt, ich gucke immer, dass es wirklich auch einen persönlichen Wert hat, eine Bedeutung hat und wollte mein Pulver noch nicht verschießen mit irgendwas, was gerade Trend ist, aber nicht so gefasst. Deswegen, da bin ich dann immer...
Dann machen wir einfach das nächste Tattoo, Aufstieg 2023, Waldhof. Dann passt das.
Gehe ich sofort mit. Super. Also, würde ich machen. Das wäre auf jeden Fall ein Tattoo wert.
Das haben wir jetzt schriftlich, oder besser gesagt auf Tonspur. Also da kommst du jetzt nicht mehr weg, falls wir aufsteigen sollen.
Das würde ich sofort machen.
Wir können es auch so machen, wir tätowieren dich dann hier live im Studio bei der Sendung. Der Paul freut sich schon drauf.
Definitiv.
Solange ihr es nicht macht.
Ach, keine Sorge, Timo.
Hier sind nur Experten am Werk, genau. Ja. Okay. Timo, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du, also wie gesagt, wir haben Patrick, genau, das hat sich noch verspätet und du bist da einfach eingesprungen, relativ spontan. Also hier nochmal auch für die ganze Zuhörerschaft, genau, das ist, ja, vielen, vielen Dank einfach von unserer Seite.
Gerne, also ich jederzeit gerne. Ich habe es euch ja damals schon gesagt, wenn ihr nochmal jemanden braucht, ich komme gerne, weil es cool. Vor 2 Jahren im Sommer auch schon cool war, bei euch oben drin zu sitzen. Ja. Also jederzeit.
Okay. Von unserer Seite genauso, Timo.
Okay, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Und
danke, löchert den Trainer schön von mir.
Jetzt geht's. Ja, der Max freut sich schon drauf.
Okay, also.
Timo, schönen Abend, bis bald. Ja, ciao.
Schönen Abend dir. Ciao.
So. Das war Timo. Jetzt, während Patrick aktuell versucht, den Patrick anzurufen, müssen Max und ich uns überlegen, wie wir die 5 Minuten überbrücken, die er braucht. Oder wird es heute schneller gehen, Paul? Genau, ja, war ein sehr, sehr nettes Interview mit dem Timo. Ja, schade, hätten gern ein bisschen mehr gehört zur Vertragsverlängerung, klar, ist der Wunsch der Fans zu wissen, okay, wie geht's mit den Spielern weiter oder zumindest mit den meisten Spielern. Aber klar, ist natürlich auch verständlich, dass er hier im Radio nicht die erste Bekanntmachung geben wird, dass verlängert wird. Ich denke, da sollten wir uns jetzt einfach mal alle gedulden und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass sich da in den nächsten Wochen was tun wird.
Okay, so. Eine Sekunde, ich leg dich weg und wir ziehen dich aufs Studio, ja?
Patrick ist am Telefon. Okay, bis gleich. Jetzt ziehen wir ihn rüber und dann sollten wir ihn auch bald hören.
So, Patrick, hörst du uns?
Ich höre euch gut, ja.
Wunderbar. Und wir hören auch dich. Alles klar. So, also Osnabrück, wie haben sie gespielt?
Sind noch dran.
Sind noch dran. Wie viel steht's?
Führen 2-1.
Führen 2-1, okay. Alles okay, klar.
Gut, genau. Patrick, ja, wir hatten ursprünglich eine ganze Stunde mit dir geplant, deswegen haben wir auch sehr, 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 sehr viele Fragen bekommen. Das wird unmöglich sein, die alle abzuarbeiten und ja, genau, lass uns einfach direkt reingehen.
Konnte der Timo nicht die ein oder andere Frage übernehmen?
Nee, da hat er auf dich verwiesen, da bist du jetzt dran. Genau, ja, lass uns ganz kurz, vielleicht auch gestern war ja das Spiel, genau, 1-0 verloren, ja, kurz ein Statement von dir dazu, genau, um mal damit einzusteigen.
Ja, hatte ich ja gestern in der Pressekonferenz schon ein bisschen angeschnitten, war ein sehr schlechtes Spiel von uns, gerade im Ballbesitz, total ohne Selbstvertrauen, ohne die nötige Ballruhe, die du brauchst. Trotzdem, dass du schlecht spielst, hast du die ersten 2 super Torchancen mit Doppelchancen nach Standardsituation, kannst dann da eigentlich in Führung gehen und dann kriegst du natürlich, wenn du die Führung erzielst, eine viel breitere Brust und kommst vielleicht wieder in den Flow rein, um entsprechend die Ballruhe wieder zu generieren und dann auch den Gegner dominant entgegenzubringen. Das haben wir nicht geschafft und kriegen dann ein saudummes Gegentor, wo wir 3-2 im eigenen 16er verteidigen. Also in der Überzahlsituation mit einem Ball, der in den 16er kommt, eine 50-Meter-Flanke, die du einfach verteidigen musst und kriegst dann ein Gegentor quasi aus dem Nichts. Ja, ist ein Spiel gewesen mit generell wenig Torchancen. Selbst die Freiburger haben ja nur das eine Mal aufs Tor geschossen. Wir hatten dann noch den Kopfball mit Justin Butler. Das heißt 3-1 Torchancen, trotzdem kein gutes Spiel gemacht. Aber im Normalfall, wenn du eine Spitzenmannschaft bist, beziehungsweise es sein willst, musst du halt diese Spiele ziehen und eins von diesen 3 Torchancen nutzen, auch wenn du mal vielleicht nicht so gut spielst.
Okay, ja, wir hatten vorhin auch mit Timo drüber, beziehungsweise so ein paar Punkte irgendwie festgehalten oder festgestellt, die sich so ein bisschen durch die Saison ziehen. Und das war gestern eigentlich auch so, dass wir sehr, sehr viel Aufwand machen, Torchancen kreieren, mal mehr, mal weniger. Und dann gefühlt der Gegner, ja, keine Ahnung, mit einer Chance vors Tor kommt und ein Tor macht. Wie erklärst du dir das als Trainer?
Ja, das ist sehr gut beobachtet und das trifft auch den Nagel auf den Kopf. Also wir ziehen uns ja auch jegliche Statistiken und lassen uns auch selber Statistiken etc. Zusammenstellen und daraus geht ganz klar hervor, also wir sind die Mannschaft in der Liga, die zweitmeisten Torchancen kreiert nach Magdeburg und das ist eine Hausnummer, die sehr, sehr gut ist. Fakt ist aber, dass wir aus diesen gesamten Torchancen zu wenig machen und was sehr gut ist bei uns ist, also da haben wir auch die Benchmark in der Liga, also da sind wir absolut im auf Platz Nummer 1, dass wir die wenigsten Torchancen generieren. Das heißt, okay, der Gegner wird von uns so gut vom Tor weggehalten, dass er kaum zu Torabschlussmöglichkeiten kommt und dafür kriegen wir natürlich immer die eine oder andere Gurke rein, die dann umso ärgerlicher ist, weil wenn der Gegner kaum Möglichkeiten hat und aus wenig viel macht, dann ist das verdammt ärgerlich und nicht zielführend. Und deswegen ist es auch so, dass wir da ja wenig Konstanz haben. Wir versuchen da ja täglich logischerweise dran zu arbeiten, weil wir diese Statistiken, wie gesagt, und die Problematik kennen. Aber das sind Dinge, die kann man auch nicht wegtrainieren. Das ist dann auch immer eine Sache der letzten Qualität vor dem Tor. Ja, wie viel Torchancen brauche ich, um ein Tor zu erzielen? Mhm. Man sieht das auch bei anderen Mannschaften, wenn man jetzt mal aus allen drei Ligen jetzt mal die Top-Torjäger sieht. Bei Bayern, wenn man sich Bayern ohne Lewandowski vorstellt, wenn man sich Schalke ohne Terodde vorstellt oder jetzt Magdeburg ohne Artig zum Beispiel, dann sieht das bei denen auch schwer aus. Bei uns hatte Domme Corona, war dann mal verletzungsbedingt raus. Dann hat ein Stürmer auch mal ein Formtief, dann muss der Nächste kommen. Der Somi ist als Stürmer geholt worden, hat aber davor auch nicht regelmäßig gespielt bei Dresden. Das heißt, so richtig im Flow muss der erst reinfinden und entsprechend kommt dann eins zum anderen und es wird dann halt schwer, Tore zu generieren. Bei uns ist es auch so, dass sich die Tore auf drei Schultern verteilen. Im Großen und Ganzen, das ist Schnatterer, das ist Bojamba und es ist, wie gesagt, Martinovic. Okay. Und wir wissen, dass Schnatti ja Papa geworden ist und dass sich das Leben dann schlagartig ändert im Privatleben, auch was den Schlaf angeht, was die täglichen Abläufe angeht. Und das ist halt für einen Spitzensportler erstmal eine ungewohnte Situation, mit der er sich zurechtfinden muss. Ja, und dann siehst du schon, dass sich viele Tore, die sich normalerweise auf die drei verteilen, wenn davon schon zwei wegbrechen, dann hast du nur noch einen. Und da müssen wir halt schauen, dass die Jungs wieder dahin kommen, wo sie waren. Das ist halt immer ein Prozess, der läuft und sich auch wöchentlich verändern kann.
Dennoch hatte man gestern irgendwie das Gefühl, dass aus unseren generierten Chancen nicht so viel kam, weil gestern die gefährlichsten Chancen, die ich hauptsächlich im Kopf habe, waren per Standards. Ja. Wie kannst du dir das erklären, dass wir spielerisch so stark sind und dann noch generell gestern so wenig Chancen generiert haben und eigentlich alles aus Standards gemacht haben?
Ja, also Fakt ist, spielerisch so stark ist immer ein Begriff, der ja sehr groß ist in dem Bereich. Also gestern ist ja egal, wie du Chancen kreierst, ob es eine Standardsituation ist oder aus dem Spiel eine Flanke, ist ja generell erstmal unwichtig. Wichtig ist, dass du Möglichkeiten hast zu treffen. Und wir hatten, wie gesagt, gestern drei sehr gute Möglichkeiten, noch zwei so Halbchancen, die man nicht werten muss. Aber es gibt halt so Tage, und das siehst du auch, wie gesagt, im Vergleich bei den Top-Mannschaften, dass du nicht Woche für Woche immer dieselbe Konstanz und Performance bringen kannst. Und gestern war einfach ein Tag, wo wir im Ballbesitz überhaupt keine guten Entscheidungen getroffen haben, keine guten Lösungen, keine guten Laufwege. Ja, und das alles kommt dann dabei raus, dass du dann quasi, dass es so ein bisschen wilder auf dem Platz aussieht und jeder versucht für sich selber das Beste rauszuholen, aber du quasi als Kollektiv nicht mehr dem Plan nachgehst, der rausgegeben wurde. Und das ist immer wichtig, dass du halt einfach weißt, was haben wir vor, wie kannst du den Gegner mühsam ärgern. Und es ist ja nicht so, dass man pro Spiel, ich glaube, dass wir ein bisschen verwöhnt sind, generell beim Waldhof, weil wir sehr viele Chancen immer kreieren und sehr guten Offensivfußball schon gezeigt haben. Und weil das ist nicht exemplarisch für eine komplette Saison, dass das so Woche für Woche flutscht. Ja. Das muss man auch mal ganz klar ansprechen. Mhm. Weil wenn du im Spiel normalerweise zwischen 3 und 5 Chancen kreierst, ist das schon eine gute Nummer. Und wir kreieren eigentlich sehr viel in der Masse. Und da ist man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt.
Okay, wir haben sehr, sehr viele Fragen, die sich auf ein Thema mehr oder weniger fokussieren. Genau, du hast ja schon einen kleinen Grund genannt, dass wir vorne nicht mehr so oft treffen, aber wie erklärst, also ist das der einzige Grund für die für die Diskrepanz der Mannschaft von der Leistung der Hinrunde im Vergleich jetzt zur Rückrunde? Also das ist eine Frage, die sehr, sehr viele, oder wo sich auch die Fans den Kopf drüber zerbrechen. Was sind deine Erklärungspunkte, dass es... Ich habe den Timo schon gefragt, haben wir in der Hinrunde überperformt oder wie siehst du das?
Ja, wir ziehen ja auch Halbjahresbilanzen und sprechen uns im Verein komplett ab. Und definitiv war die Aussage auch, dass wir in der Hinrunde schon sehr, sehr überperformt haben. Also jeder Spieler ist wirklich über sich hinausgewachsen. Wir haben eine sehr gute Verfügbarkeit gehabt. Das heißt, die erste Elf, die es meistens aufgeboten hat, konnte auch hintereinander auflaufen und war nicht verletzt gewesen, beziehungsweise hat seine Performance auf den Platz gebracht. Und das war klar zu sehen. In der Rückrunde ist es dann halt so gelaufen, dass wir immer wieder mal den einen oder anderen Verletzten hatten oder auch Spieler, die mal in der Quarantäne waren, beziehungsweise dass wir einfach auch so ein Stück weit den Platz, die spielerischen Elemente vermissen lassen mussten, weil halt die Plätze im Winter halt schlechter werden, tiefer werden, die Gegner sich teilweise tiefer hinten reinstellen. Du musst das ganze Spiel ein Stück weit verändern. Und dann natürlich auch schauen, du musst den Pascal Sohm, den wir verpflichtet haben als Stürmer, in ein Spielsystem integrieren, ohne dass er die komplette Vorbereitung mitgemacht hat bei uns. Und das muss dann, die Prozesse müssen dann halt in den Punktspielen laufen. Ja. Und wie wertvoll er sein kann, hat man an seinen 7 Toren, die er bis jetzt gemacht hat, gesehen. Und dass es ein guter Stürmer ist, das wissen wir. Aber trotzdem ist klar, wenn ein Spieler länger nicht gespielt hat und die Bindung zur Mannschaft nicht hat, wird es einfach schwerer.
Aber
unser Kader generell in der Laufe der Saison, und es ist immer so, die Spieler gehen über eine gewisse Spielanzahl mit einer hohen Leistungsdichte ans Werk. Und ab einer gewissen Zeit ist es dann halt einfach so, auch dass der Körper logischerweise auch ein Stück weit ermüdet. Und wir haben auch, wie gesagt, Spieler mit vielen Vorverletzungen oder die auch länger raus waren, die können natürlich keine 38 Spiele plus Pokalspiele am Stück permanent auf einem Niveau spielen. Das ist nicht machbar. Und dafür braucht man einen großen Kader und dafür braucht man eine große Qualität auch in der Kaderbreite. Und da muss man einfach sagen, sind uns andere Vereine halt einfach, sind da einfach breiter in der Qualität, besser aufgestellt. Und
okay.
Die können dann einfach wechseln und entsprechend die Leistung nicht so hochhalten und das kompensieren.
Da waren jetzt viele Punkte, wo ich gerne mal einhaken würde. Du sagtest, im Winter haben sich die Gegner auch, also die Plätze waren schlechter, Gegner haben sich neu eingestellt. Haben wir uns sozusagen dann auch dementsprechend eingestellt? Also findest du, dass es unsere sozusagen Neueinstellung gelungen ist? Und wie findest du die Einbindung von Patrick Sohm in unsere Mannschaft?
Ja, das ist ja das, was ich gerade sagte. Also dadurch, dass Sohm nicht die komplette Wintervorbereitung dabei war, musste er sich natürlich erstmal an unsere Art und Weise des Spielens so ein bisschen gewöhnen. Und dass diese Mechanismen und Automatismen, die eine Mannschaft braucht, um perfekt in der Kombination zu funktionieren und blind quasi sich zu verstehen, das ist halt entscheidend dafür, dass du vorne dann auch die kurzen Situationen, die du ja nur hast, ein Schnittstellenpass ist eine Situation von einem vielleicht manchmal von 30 Zentimeter, 20 Zentimeter, wo ein Passweg aufgeht und du kannst ihn durchspielen. Oder eine Sekunde, ob du im Abseits stehst oder nicht im Abseits stehst, oder eine halbe Sekunde. Diese Dinge sind halt ganz entscheidend. Der Pascal ist halt ein Stürmer, der extrem torgefährlich in der Box ist, der gefüttert werden muss von außen mit einem gewissen Kopfballspiel etc. Und der Gedanke war es am Anfang gewesen, auch weil Adrien Le Beu als unser Zehner ja fürs erste Spiel gesperrt war. Und dass wir sagen, okay, wir versuchen es mit zwei Stürmern. Und entsprechend haben wir ja dann auch im zweiten Spiel gegen Würzburg gewonnen und haben dann versucht, Woche für Woche quasi das so voranzutreiben, dass wir sagen, das wird über kurz oder lang funktionieren, weil Domme und Somi beide ihre guten Qualitäten haben. Aber entsprechend ist auch, die Stürmer müssen eingesetzt werden.
Ja, aber Patrick, einfach nochmal vielleicht auf die Taktik. Also ich habe so das Gefühl, wir haben in der Hinrunde die Gegner komplett überrannt und so. Und dann wurde sich darauf eingestellt in der Rückrunde. Die Gegner haben defensiver gespielt, es war irgendwie schwieriger. Und da ist die Frage sozusagen, was haben wir sozusagen da gemacht? Also wo war unsere Umstellung sozusagen auf diese Neueinrichtung der Gegner? Findest du, dass das uns gelungen ist in der Rückrunde?
Also man muss es so sehen, generell, wenn man jetzt zum Beispiel Bayern gegen Villarreal nimmt, Villarreal steht hinten komplett drinne und die Bayern generieren kaum Torchancen. Hm. Wenn ein Gegner tief steht, dann erarbeitest du dir keine, wie wir es in der Hinrunde teilweise gemacht haben, 7 bis 10 Torchancen, sondern du arbeitest dir 2 oder 3. Und diese Torchancen musst du nutzen. Und das haben wir auch geschafft gegen die tiefstehenden Gegner, die uns das Feld überlassen und wir quasi spielerische Lösungen finden müssen. Die Torchancengeneration ist immer noch gut gewesen im Verhältnis zum Gegner. Also wir hatten in den meisten...
Aber unsere Torausbeute an sich nicht gut gewesen.
Ganz genau. Ja, da musst du halt aus wenig viel machen, das sage ich ja. Also das sind halt die Spiele, wie du halt auch siehst, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, mit Bayern zum Beispiel oder Atletico im internationalen Spiel, die haben halt diese 2, 3 Möglichkeiten, beziehungsweise generierst du gegen diese Mannschaften das nicht, weil ein tiefstehender Gegner macht dir unwahrscheinlich schwer, Räume zu nutzen. Das heißt, du musst mit Flanken arbeiten, dann brauchst du einen Abnehmer in der Mitte, dann hast du aber als Somi einen großen Abnehmer, die anderen eher in einem kleineren Format, wo du die wieder dann genau in den Fuß treffen musst, aber da sind zu viele Leute drin, das heißt, das Spiel wird unwahrscheinlich schwerer und komplexer. Und da brauchst du viel Geduld, viel Ballruhe, dann brauchst du viel Mentalität und immer wieder dagegen zu halten. Und vor allem brauchst du eine gute Ballbalance, das heißt Leute, die wirklich diese Ballruhe haben, den Takt vorgeben. Ne? Und dann ist es halt, es lastet dann immer auf vielen Schultern. Und da müssen wir halt gucken, dass wir, also da sind wir halt in der Situation gekommen, wo wir sagen, ja, generell reichen uns die Torchancen, die wir haben, aber wir müssen effizienter werden. Und das haben wir halt nicht hinbekommen. über Effizienz aus wenig viel zu machen.
Okay, das haben wir, glaube ich, soweit verstanden. Bedeutet das im Umkehrschluss, wenn wir nächstes Jahr aufsteigen wollen, dass wir dann vorne einfach mehr Qualität brauchen, oder ist das zu einfach gedacht?
Nein, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jein, sage ich mal. Ne?
Okay.
Es gibt die Möglichkeit, du verteilst die Tore auf mehreren Schultern. Das heißt, du brauchst offensiv torgefährliche Mittelfeldspieler, Box-to-Box-Spieler auch im Zentrum zum Beispiel. Oder bei Standardsituationen vielleicht noch die ein oder andere mehr Torgefahr auch von den Verteidigern, die Kopfball-Duelle bei Eckbällen quasi erfolgreich zu bestreiten. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du sagst, ja, du brauchst vielleicht noch den einen oder anderen Spieler gerade vorne im allervordersten Bereich, der aus wenig viel machen kann. Also ein Beuth kostet nicht zum Spaß so viel Geld und hat jetzt schon 8 Tore in 10 Spielen gemacht, weil der Marktwert einfach das hergibt, was er an Produktivität hinten rauskriegt.
Okay. Dann gucken wir mal auf die nächste Saison. Zum Beispiel, was für neue Spieler bräuchten wir denn? Was würdest du dir denn wünschen?
Das ist unwahrscheinlich schwer, so ad hoc zu sagen, weil es gibt ja die verschiedensten, ja, ich sag's immer, Puzzleteile, die man erstmal zusammensetzen muss. Das bedeutet, welche Spieler kannst du überhaupt halten? Welche Spieler kriegst du überhaupt? Ja, ich meine, das Ziel Aufstieg ist ja vom Verein am 19.07. ausgegeben worden. Da hatten wir quasi den Kader noch gar nicht parat. Mhm. Und trotzdem haben wir gesagt, wir wollen es in die Hand nehmen. Von mir kam der Ausdruck ja nie. Ich habe immer gesagt, wir denken Spieltag für Spieltag und versuchen so lange wie es geht oben dran zu bleiben. So, im nächsten Jahr ist die Zielsetzung natürlich wieder Platz 1 oder 2, weil wir ganz klar die Kommunikation ja in diesem Jahr, also von der Vereinsseite ja in diesem Jahr schon kam, fürs nächste Jahr gleich mit. Mhm. Das heißt, wir als Trainer und als Mannschaft müssen uns daran halten und müssen versuchen, dem Verein diese Option zu ermöglichen und dafür alles reinwerfen, dass das auch zustande kommt. Und da ist es dann halt einfach wichtig, erstmal zu wissen, welche Spieler brauchst du oder kannst du halten von dem Kern, den wir haben, weil ein Spielsystem, welches jetzt ja auch, wie gesagt, statistisch sehr gut in den meisten Parametern bewertet ist, wo du eigentlich viel weiter vorne spielen musst. Aber was ist der I-Punkt, der dir fehlt, um die Konstanz reinzubringen über eine ganze Saison und Spiele zu ziehen, die du vielleicht auch mal jetzt in dieser Saison nicht gezogen hast? Ich meine, wir haben 3 Elfmeter verschossen, das wären schon mal 6 Punkte mehr gewesen in den Spielen. Dann haben wir, wie gesagt, Situationen kreiert, wo du, ich glaube, 10-1 Torchancen hattest und spielen unentschieden oder sowas. Diese Dinge müssen halt auf uns überschwappen. Und welcher Spieler dann der geeignetste ist oder der passendste ist, also das kann man jetzt ad hoc nicht sagen. Fakt ist, dass jeder Mannschaftsteil auf jeden Fall nochmal eine Auffrischung braucht, damit Druck in die zweite Reihe reinkommt, damit die erste Reihe performt, beziehungsweise die jetzige erste Reihe der anderen ersten Reihe Druck machen könnte, je nachdem, wie Vorbereitungen ausfallen, wie die Testspiele ausfallen. Mhm. Also das Beste ist immer, du hast auf jeder Position 2 Spieler, die sich gegenseitig so unter Druck setzen, dass jeder gezwungen ist, immer wieder seine beste Leistung zu bringen, weil du sonst die Situation hast, auf die Bank rutschen zu müssen.
Okay, dann stellt sich für mich gerade persönlich die Frage, ist es dann nicht fragwürdig, so lange zu warten, weil aktuell haben wir 14 Verträge, die auslaufen. Davon sind, denke ich mal, auch Spieler aus der ersten Reihe dabei. So lange dann zu warten, diese zu verlängern, ist das dann sinnvoll, wenn man dann noch sozusagen eine zweite Reihe holen will?
Ja, man muss das immer mit zweierlei Maß messen. Also das, was die Öffentlichkeit mitbekommt und das, was geschrieben wird, das ist ja nicht das, wie der Verein arbeitet und wie der Verein quasi das alles vorbereitet. Ich habe es ja vor 2 Wochen in der PK gesagt, also der Tim ist mit den meisten Spielern oder mit allen Spielern bei uns schon im Austausch gewesen. Es gibt es gibt natürlich Fristen, wo ein Spieler sich dann auch mal entscheiden muss, ob er es jetzt macht oder nicht macht. Es wird mit allen interessanten Spielern eigentlich gesprochen, die für den Waldhof interessant sind und entsprechend die Leistung nach oben heben können. Und ja, es ist immer so einfach dargestellt nach außen. Ja, unterschreibt doch mal mit den Leistungsträgern, geht doch mal in die Gespräche. Also wir tun ja nichts anderes. Aber Fakt ist auch, dass die Leistungsträger auch warten, ob noch andere Optionen kommen. Und vielleicht der ein oder andere Zweitligist so da dabei ist, damit sie auch den nächsten Step machen können. Du kannst jetzt 10-mal mit denen sprechen, da sagen sie dir trotzdem, ich warte erstmal. Ja. Und das ist halt das Thema, was immer unterschätzt wird. Es geht nicht immer nur von unserer Seite aus, sondern wir arbeiten unsere Seite ab, so gut es geht, mit dem besten Gewissen. Und das haben wir getan. Und dann liegt es dann auch an den Spielern, zu welchem Zeitpunkt sie uns dann auch das Go geben. Mhm. Und das ist dann natürlich Tim Schork seine Aufgabe, als sportlicher Leiter das dann halt auch einzutüten. Ne?
Dann gehen wir doch mal von den Spielern zum Trainer. Was wären denn deine Bedingungen, um beim Waldhof zu verlängern?
Ja, das sind halt Internas, die wir natürlich intern auch nur aufarbeiten und besprechen. Natürlich habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren extrem viel in der Professionalisierung gemacht, extrem viel in der Infrastruktur mitgearbeitet, das alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, auf den Drittliga-Standard mitgepusht. Und das war natürlich.
Was meinst du da genau? Also was wurde da verändert?
Ja, wir haben zum Beispiel die kompletten Räumlichkeiten verändert im Kabinentrakt von A bis Z.
Und das machst du?
Wir haben Manpower
als Trainer?
Eingestellt, das heißt weitere also Physiotherapeut, Athletiktrainer, so dass wir eine bessere Verfügbarkeit haben. Wir haben gewisse Produkte und Materialien an den alten Weg gebracht. Wir haben die Platzbedingungen verbessert am Gelände, weil jetzt der Verein das dann auch endlich übernehmen konnte, wo wir immer wieder am Werkeln waren. Und diese ganzen Geschichten kosten Zeit, kosten Nerven, kosten Überwachung und bringen natürlich auch erstmal eine gewisse Unruhe in die Mannschaft, weil natürlich viele Dinge am Laufen sind. Aber ich denke, dass wir jetzt so weit eigentlich in einem Bereich sind, wo wir sagen, der Verein und wir zusammen haben das jetzt so hinbekommen, dass wir sagen, wir sind jetzt wirklich auf dem Drittliganiveau, mit dem man gut arbeiten kann.
Okay, jetzt sind wir auf dem Drittliganiveau. Wir haben auch eine Mannschaft, die ja auf jeden Fall oben mitspielen kann. Aber wie gesagt, was müsste sozusagen, also wirst du auf jeden Fall verlängern oder wie gesagt, stellst du Bedingungen, gibt es gewisse Voraussetzungen von deiner Seite?
Natürlich gibt es Voraussetzungen auf meiner Seite auch, die ich gerne sehen würde, weil eins ist auch klar, Platz 1 und 2 erreichst du nicht nur dadurch, dass du es ansagst, sondern es muss eine Mannschaftsstruktur rein. Ich habe jetzt zweimal hintereinander einen Umbruch gemacht. Im ersten Jahr habe ich mit 11 Spielern in der Vorbereitung dagestanden, im zweiten Jahr mit 14 Spielern dagestanden. Wir sind beides Male in die Saison punktuell schlecht reingerutscht, weil auch kein Spieler da war, beziehungsweise die Automatismen und das Eingespieltheit gar nicht da sein konnte. Ja, das kommt im Laufe der Vorbereitung und das ist mit das Wichtigste, die wichtigste DNA, die du in der Mannschaft mitgeben kannst, dass jeder weiß, was der andere macht, wo die Defizite liegen, beziehungsweise was wir als Kollektiv erarbeitet haben und immer wieder einfordern. Und das sind halt Prozesse, die laufen. Wenn man an die erste Saison denkt, da hatten Marcel Hofrath und Jan Just in der Innenverteidigung gespielt über die ersten 5, 6 Spiele, glaube ich.
Genau, ja. Patrick, ganz kurz einhaken, also daran erinnern wir uns auch alle sehr gut. Hast du dem Tim oder gab es da schon Signale, dass das dieses Jahr, also speziell in der Sommerpause, anders werden wird, dass die Mannschaft pünktlicher sozusagen, also gibt es da schon Signale in die Richtung?
Auf jeden Fall. Also das ist Tim Schork bewusst. Er hat das ja komplett mitgemacht in den letzten 2 Jahren neben Jochen. Und deswegen ist ihm das komplett bewusst, dass wir da wirklich oder der Verein generell schneller arbeiten muss, weil ein Trainer möchte schon, ich sag mal, im Training auch mal ein 10 gegen 10 spielen und nicht ein 7 gegen 7, weil das hat nichts mit dem zu tun, was du dann am Wochenende, was dir bevorsteht. Und um diese Dinge einzuspielen, musst du einfach eine Kaderverfügbarkeit von, ich sag mal, 85-90% haben. Mhm. Und wenn dann noch 2-3 Nachzügler kommen, die ein Top-Niveau haben, dann kannst du die immer noch holen.
Okay,
Das ist uns aber allen klar, also das ist dem kompletten Verein auch klar und auch in den letzten 2 Jahren sehr aufgefallen. Wir hatten jetzt zweimal einen großen Umbruch und es sollte in diesem Jahr bestmöglich nicht mehr passieren, weil, wie gesagt, vieles ja gut läuft und die eine oder andere Stellschraube halt einfach noch verändert werden muss.
Okay, gut, haben wir verstanden. Wir stehen, glaube ich, aktuell auf Platz 7. Eine Frage an dich direkt. Wie zufrieden bist du mit der Saison? Also ich glaube, wir stehen ja, ich glaube, zum dritten Mal mit dir im Pokalfinale. Stehen tabellarisch, glaube ich, von Punkten her besser da als letzte Saison. Bist du damit in der Summe zufrieden? Weil du sagst, oder der Verein sagt auch immer, wir wollen uns jedes Jahr peu à peu verbessern. Oder ist da ein bisschen mehr Enttäuschung dabei aufgrund der Hinrunde, weil wir da auf Platz 2 standen und dieses Niveau nicht halten konnten? Also wie siehst du die Saison bisher?
Also generell ist es ja so, dass wir die erfolgreichste Drittligasaison spielen, die der Waldhof je hatte, und wir sind in der zweiten Runde in den DFB-Pokal eingezogen. Das sind sehr gute Dinge, wenn man das so schwarz auf weiß liest. Ja, das ist klar. Fakt ist aber auch, dass ich natürlich nicht damit zufrieden bin, weil ich auch jemand bin, der sehr erfolgshungrig ist und bei dem Aufwand, den wir betreiben und die Spieler betreiben und bei dem, was wir wirklich schon erspielt haben, wo wir keine Punkte geholt haben, wo der Gegner dann wirklich glücklich gewinnt oder wir mit Pech den Spiel nicht ziehen können oder sowas. Das sind halt die Punkte, denen ich dann wirklich hinterher traue und sage, das hätte nicht sein müssen. Und wenn man die Differenz sieht, jetzt die nach oben ist, dann ist das ja nicht so viel. Und dann kannst du die Spiele schon an einer Hand abzählen, die dazu beigetragen hätten, weiter noch enger oben dabei zu bleiben. Das ärgert mich natürlich schon, weil ich weiß, dass die Mannschaft eigentlich im Großen und Ganzen es vielleicht verdient hätte, das ein oder andere Spielglück mehr zu haben.
Okay, gut, dann hat man ja aktuell noch den vierten Tabellenplatz im Auge, weil der ist ja immer noch was wert in der dritten Liga, der bedeutet direkte DFB-Pokalqualifikation. Kann man da erwarten, dass wir den noch holen?
Wir müssen vom Besten ausgehen und da bleibe ich auch wieder bei meiner Antwort, wir denken Spiel für Spiel. Ich habe damals 10 Endspiele ausgegeben, dabei bleiben wir. Ja, wir haben jetzt auch gestern nicht gesagt, dass wir fußballerisch nicht gut spielen wollen, sondern wir sind immer gut vorbereitet, wir sind... Die Mannschaft ist auf einem guten Fitnesslevel, ja, das zeigen alle Daten auch, die wir ziehen. Das ist nicht nur eine objektive, sondern auch eine subjektive Wahrnehmung. Und von daher ist unser Ziel, Spieltag für Spieltag zu performen. Und was am Ende dabei rauskommt, haben wir dann wohl auch verdient, gehe ich davon aus. Ne? Und wir müssen halt auch schauen, Barışe Kencer hier, der dann rechts dann aufgelaufen ist, wird dann auch in 2 Wochen wieder fit sein. Ich hoffe, dass ein Adrien Lebeu in 3 Wochen wieder fit ist. Der ist ja auch wieder verletzt seit dem letzten Durchgang, wo er nach Saarbrücken. Und der muss erst muskulär aufgearbeitet werden. Und ich glaube, dass die beiden Spieler uns dann auch nochmal in der Endphase gut tun können.
Okay. Dann gehen wir mal. Hier wurden jetzt ein paar Fragen gestellt. Also zum Beispiel, was sind erkennbare Gründe, weshalb zum Beispiel Marcel Kostli immer trotz stark divergierender Leistung in den Spielen immer in der Startelf steht?
Ja, also Marcel Kostli ist, glaube ich, einer, der eigentlich die Waldhof-Tugenden auf den Platz bringt. Der gibt immer 150% auf den Platz. Der rennt, der macht, der tut, der malocht. Mhm. Ja, und ich finde auch, der hat auch eine gute Quote, wenn du die Außenverteidigerquote nimmst im Vergleich zu anderen Außenverteidigern. Und wir wissen einfach seine Qualität. Und klar ist mal die ein oder andere Flanke vielleicht dabei, die jetzt nicht so optimal in die Box kommt oder die ein oder andere Entscheidung am Ball. Aber diese Mentalität, die er mitbringt und diesen Fußball, den er einfach lebt, das ist, glaube ich, das, was viele Spieler von uns mitzieht und eine gute Energie auf den Platz bringt. Und deswegen ist Marcel bei mir ein absolut gesetzter Spieler, der auch meiner Meinung nach eine komplett gute Leistung bringt.
Wie würdest du denn generell unser Spiel über die Außen bewerten, also defensiv wie offensiv?
Ja, also offensiv sind wir natürlich in der Hinrunde, als Schnatti, ich sag jetzt mal noch, in einer sehr guten Verfassung war, sind wir sehr oft über die linke Seite auch tätig geworden, da war die Balance zwar gleich, also wir hatten rechts so viele Angriffe fast wie auf der linken Seite und jetzt seit der Rückrunde sind wir über die linke Seite überhaupt gar nicht mehr gefährlich und aktiv genug. Das bedeutet, dass wir uns da auf jeden Fall noch verbessern müssen, jetzt auch in den letzten Spielen. Und in der Defensive kommt es halt immer darauf an, welche Außenverteidigerpositionen sind sie besetzt, aber ich denke, die Statistik, dass wir die allerwenigsten Torchancen in der gesamten Liga zulassen, spricht dafür die komplette Abwehr und das komplette Kollektiv der Mannschaft.
Okay. Wir haben heute, ich mache mal mit den Fragen einfach weiter, wir haben heute ein Gerücht gehört, Hannover soll angeblich an Marco Höger dran sein oder ein gewisses Interesse haben. Ist Marco Höger eigentlich für dich gesetzt für nächste Saison, beziehungsweise wenn man den Aufstieg realisieren will, von deiner Qualität und Erfahrung her einfach?
Also Marco ist ein Spieler, der hat noch Vertrag im nächsten Jahr, das weiß man ja auch. Und von daher mache ich mir über andere Gerüchte überhaupt gar keinen Kopf, weil es geht ja nicht ohne die Zustimmung des Vereins. Und von daher, Marco fühlt sich hier wohl bei uns, ist ein sehr wichtiger Spieler, wie man sieht. Ja, die Jungs gucken auf ihn und entsprechend hoffen wir natürlich, dass er bleibt bei uns.
Okay, nächste Frage ist, wünschen sich als potenzielle Top-Neuzugänge eher bekannte Gesichter aus Liga 3? Oder würdest du so Spieler wie Höger und Schnatterer, die bereits in höheren Ligen ihre Klasse bewiesen haben, als Zugänge für die nächste Saison?
Das kommt immer darauf an. Also ich glaube, dass wir mit Höger und Schnatti 2 Spieler geholt haben, die ja die Zeit vor dem Waldhof nicht viel Spielzeit hatten. Mhm. Und ich glaube, man sieht jetzt auch in der Endphase der Saison, dass der ein oder andere schon ein bisschen müder wird. Und da muss man halt gucken, dass man das gut kompensieren kann. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wenn man Spieler holt, und die beiden als Leitfiguren hat, dass man nebendran Spieler hat, die im Saft stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die durchgespielt haben eine Saison und da ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, ob sie jetzt aus der zweiten Liga kommen oder aus der dritten Liga kommen. Mhm. Wichtig ist, dass man den Leistungsstand einschätzen kann und die Leistung konstant Woche für Woche abgerufen wird. Ja, und wenn einer der beiden Spieler geht, dann bin ich natürlich dabei und man sagt, okay, wir brauchen den einen oder anderen neuen Kopf. und er muss dann auch kommen. Aber wie gesagt, wir haben bei beiden ein gutes Gefühl. Beide kennen ihre Wichtigkeit bei uns im Spiel und im Verein. Und von daher gehe ich davon aus, dass beide Spieler auch noch da sind.
Cool, da sind wir mal gespannt. Ja, Patrick, leider ist auch unsere Zeit schon wieder um.
Gut.
Ja, genau. Ja, dann sind wir mal gespannt, was wir in den nächsten Wochen hören. Wie schnell die Entscheidung und wie früh der Kader dann zusammensteht. Dir nochmal vielen, vielen Dank für dein Kommen und alles Gute jetzt in Osnabrück.
Ja, vielen Dank erstmal und wir werden natürlich versuchen, in Osnabrück alles rauszuholen. Und wie gesagt, keine Panik, der Verein und der Tim, die arbeiten wirklich das gut ab, so gut es geht, und wir versuchen da natürlich die Leitfiguren zu halten und entsprechend gute neue Transfers zu tätigen, so dass wir im nächsten Jahr dem Vereinsziel auch gerecht werden können. Ne?
Nur noch super, da sind wir gespannt. Ja? Patrick, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Gerne. Alles klar, okay. Bis dann.
Tschüss.
So, dann war also heute Timo Königsmann ganz spontan und Patrick Glöckner waren unsere Gäste. Hier im Studio waren der Nennert, der Max
und der Paul.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sind im nächsten Monat wieder da.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse, diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen, mir egal was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga, mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger, blau-schwarz SVW, meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage, doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage, so wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen, das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. Der SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, bei meinem Spiel im Block. 100% Unterstützung, die Party wird gerockt, Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder, ja, wir stehen hinter dir, auch in der vierten Liga. Wir sind dem Waldhof treu ergeben, die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen. Wir werden niemals gehen, genau wie unser SVW. Denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen. Dann werden wir auch wieder ganz nach oben einmarschieren. Blau-schwarzer Dress, die Waldhof-Raute auf der Brust. Wird gekämpft bis zuletzt, volle Kraft bis zum Schluss. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, ja. SV Waldhof Mannheim.
This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.